Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nadine Lindner ist mein Gast heute, Kollegin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur und damit nahe dran an dem, was wir in dieser Woche erlebt haben. Ein politisches Hin und Her zwischen Kanzlerin und Länderchefs, Verhandlungen bis in die Nacht. Mit Ergebnissen, die nach einem Tag schon wieder abgeräumt werden mussten, weil nicht umsetzbar. Es sind heftige Worte gefallen in der Reaktion. Politikversagen, Staatsversagen bei manchen sogar. Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, hat dort gefragt, ob Deutschland zum Witz geworden sei. Da hat sich eine ganze Menge Verdruss angesammelt und ich will mit Ihnen gerne drüber nachdenken, wo geht das hin? Wer wird davon profitieren, Nadine Lindner? Sie sind ja unsere Expertin für die AfD im Hauptstadtstudio. Das ist eigentlich perfektes Futter für alle Populisten.
Ja, und das hat die AfD eigentlich auch schon, auch im letzten Jahr schon relativ deutlich gesagt. Also es gab auch Leute, die mir das direkt ins Mikrofon gesagt haben, als ich danach gefragt habe, warum die AfD eigentlich nur so unausgegorene Corona-Politik betreibt. Also ich finde, die AfD bleibt halt sehr viele Fragen schuldig, wie die Pandemie selber denn bekämpft werden soll, wie man Menschen auch schützen soll. Ich finde, da bleibt sie sehr viele Antworten schuldig. Aber sie sagt auch ganz deutlich, ach, wissen Sie, Frau Lindner, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir brauchen gar keine Corona-Konzepte. Wir warten jetzt einfach ab, bis der Unmut in der Bevölkerung groß genug ist, bis auch die wirtschaftlichen Schäden sichtbar sind, zum Beispiel durch Insolvenzen, die es gibt, oder auch der allgemeine Groll. Und dann schlägt sozusagen unser Stündchen und dann können wir abräumen.
Mhm. Das Stündchen der FDP, würde ich sagen, nein, Entschuldigung, der AfD hat ja bisher nicht geschlagen. Also wenn wir uns mal anschauen, die letzten beiden Landtagswahlen, die Auftaktwahlen dieses Superwahljahres, da gab es ja erstaunlich starke Verluste. Möglicherweise gut, das war jetzt der Moment, wo der Verdruss vielleicht noch nicht ganz so groß war, aber er nahm ja auf jeden Fall auch schon Anlauf.
Ja, wobei ich meine, man muss im Moment, also ich finde, was ja diese Superwahl ja im Moment wirklich auszeichnet, ist die ganze Bewegung, die da drin ist, die Unsicherheit. Das sieht man am Absturz der Beliebtheitswerte zum Beispiel bei der Union. Aber wenn man sich jetzt die AfD mal anschaut, zumindest in den bundesweiten Umfragen, liegen die zwischen 10 und 12%. 2017 sind sie mit 12,6% in den Bundestag eingezogen. Es ist also nicht ausgeschlossen im Moment, dass sie dieses Ergebnis wieder erreichen oder vielleicht nur knapp drunter liegen. Also es deutet im Moment nichts darauf hin, dass sie sich irgendwie halbieren oder an der 5%-Hürde scheitern oder irgendwie sowas. Und bei diesen Wahlen vom 14. März in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz, wo sie ja im Gegensatz zu den Vorwahlen jeweils einstellig geblieben sind, finde ich, ist es zwiespältig. Auf der einen Seite haben sie deutlich verloren, in Baden-Württemberg etwa ein Drittel ihrer Wähler. Auf der anderen Seite ist völlig klar, dass sie eine Stammwählerschaft haben, der quasi völlig egal ist, was die AfD macht. Also Verfassungsschutz, Spendenaffäre, unausgegorene Corona-Politik, innerparteiliche Streitigkeiten, um jetzt nur mal ein bisschen was zu nennen, ist völlig wurscht. Die Leute wählen diese Partei. Mhm. Und ich glaube halt, dass diese Verhärtung und Etablierung der Stammwählerschaft durchaus auch im Bund nicht ausgeschlossen ist, wenn sie in zwei westdeutschen Flächenländern bereits gelungen ist.
Ja, ich finde ja wirklich jetzt spannend, in den nächsten Wochen zu sehen, wohin dieser Vertrauensverlust insgesamt gehen wird. Es gibt ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Ne? Wir haben es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesehen, dass viele, die nicht mehr AfD gewählt haben, einfach gar nicht mehr gewählt haben. Also, dass das Lager der Nichtwähler wieder größer wird, was für eine Demokratie, auch wenn man es dann nicht so direkt an den Balken ablesen kann, auch keine schöne Entwicklung ist. Die AfD, darüber haben wir gesprochen, könnte profitieren oder aber eben auch, ich nenne sie jetzt mal die konstruktive Opposition oder nennen wir sie die Opposition, die auch in der Lage wäre, eine Regierung zu übernehmen, vor allem natürlich allen voran die Grünen und auch die FDP, dass da jetzt vielleicht so ein Bedürfnis entsteht bei dieser Corona-Politik, wir wollen Konzepte. Wir wollen schon nicht nur Leute, die sagen, alles schiefgelaufen, die da oben, sondern die vielleicht Alternativen anbieten.
Ja, und ich glaube, man darf halt auch, das ist der eine Punkt, also der Wunsch, quasi was Konstruktives zu haben. Und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, diese Rolle der Union, die ja jetzt im letzten Politbarometer von Forschungsgruppe Wahlen am Freitag vom ZDF veröffentlicht, auf 28% kam, ein Minus von 7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Also es ist ein deutlicher Absturz. Und ich glaube, bei der Union ballt sich da im Moment einiges zusammen. Angela Merkel, es ist völlig klar, sie wird nicht mehr antreten. Und man sieht jetzt halt auch, dass sie diesem Nimbus der Krisenkanzlerin, die das Land relativ unprätentiös, aber doch relativ sicher durch diese Krise steuert, denke ich spätestens seit Montagnacht beziehungsweise seit dem Wendemanöver dann danach, der hat gelitten. Und diese Maskenaffäre, die ja immer noch weitergeht mit weiteren Veröffentlichungen, wo sich Leute die Taschen voll machen, entweder bei Masken oder auch im Falle zum Beispiel von des Abgeordneten Gauweiler, dann einfach mit anderen Geschäften. Ich glaube, das hinterlässt schon tiefe Schleifspuren.
Ich finde das jetzt gerade journalistisch eine ganz große Verantwortung, die wir da haben, dass man einerseits schonungslos kritisiert und Sie haben ja viele Punkte genannt, es gibt eine ganze Menge, das man leider kritisieren muss und gleichzeitig nicht dieses Gefühl unnötig zu befeuern, die da oben, ja, also Sie hören die Anführungszeichen, die Politik kann es nicht.
Also ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen Widerspruch. Also ich meine, wenn Fragen zu stellen sind, dann sind sie zu stellen und zwar an alle Beteiligten. Und man muss auch sagen, dass Jens Spahn, natürlich hat er auch Fehler gemacht in der Krise, aber immerhin, ich hatte diesen Termin erwähnt, er stellt sich einmal in der Woche den Journalistinnen und Journalisten. Man kann sich das auch angucken, auf Phoenix zum Beispiel. Also ich finde, immerhin gibt es diese Form der Kommunikation. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es aber auch eine Form der Verhärtung und auch der Radikalisierung, die mir schon auch Sorgen macht. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Sachsen mir mal angeschaut, was ich über die Sächsische Zeitung gesehen habe, nämlich, dass es dort geht es um Löbau, das Impfzentrum dort. Und Löbau liegt im Osten bzw. Südosten von Sachsen und ungefähr oder relativ nah in dieser Region, wo auch Zittau liegt, also wo man über den Winter wirklich sehr hohe Inzidenzen gesehen hat, wo man über dieses Krematorium in Zittau gesprochen hat, was nicht mehr hinterherkam. Und in Löbau wird das Impfzentrum jetzt gesichert wie ein Airport. Es gibt scharfe Kontrollen, weil man sich vor unliebsamen Besuchern schützen möchte und weil man auch dort Aggressivität zum Beispiel von Begleitpersonen, von sogenannten Impflingen erlebt oder auch von Personen, die eigentlich auf diesem Gelände nichts zu suchen haben, weil sie keinen Termin dort haben und dann zum Beispiel angedroht haben, einen Revolver mitzubringen oder man hat auch schon Messer festgestellt, man arbeitet jetzt dort mit Metalldetektoren und ich meine, das muss man sich halt mal vor Augen führen, das ist auch medizinisches Personal, was dort eingesetzt ist, was seinen Job macht und was dafür da ist, Menschen vor einem schweren Verlauf durch diese Impfung zu schützen. Und die müssen jetzt wiederum selber geschützt werden und ich hoffe nicht, dass man die Radikalisierung dieser Szene, die ja betrieben wird, die ja breites Spektrum ist, von rechtsextremen Kräften bis hin auch zu diesen ganzen Querdenkerkräften, weiterhin unterschätzt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch nach diesem letzten missglückten Polizeieinsatz in Kassel vom letzten Wochenende bei dieser Querdenken-Demo also wirklich große Zweifel.